Wurde vorher noch gesagt, dass wir Gäste aus Kasachstan unter uns haben. Ganz herzlich willkommen. Entsprechend versuche ich umzustellen in Schriftsprache. Ich hoffe, es gelingt mir. Es ist eine gute Übung für Altstädten. Dort sind wir dann an der österreichisch-deutschen Grenze. Vielleicht kommt das dann öfters vor. Ursprünglich wollte ich euch, oder nein, ich habe mir kurz überlegt, euch einen Filmausschnitt zu Beginn zu zeigen. Aber ihr könnt schon ahnen, vom Thema her ist das vielleicht nicht ganz angebracht oder nicht alle hätten das vielleicht gleich ertragen. Darum erzähle ich euch, um was es ging in diesem Filmausschnitt. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Zwei Freunde sitzen an einem wunderschönen Sommernachmittag oder Morgen in einem Boot auf einem Teich und sie sind am Fischen. Schon einige Zeit sitzen sie in diesem Boot und plötzlich zuckt die eine Angelschnur. Ein Fisch hat angebissen. Riesige Freude herrscht im Boot. Beide sind übermütig. Sie hoffen, diesen Fisch herausziehen zu können. Und da geschieht es. In einem Moment der Unachtsamkeit wird der eine samt Angelrute ins Wasser gezogen. Es ist ein starker Fisch, der ihn mit ins Wasser zieht. Und wo er da unter Wasser so zu sich kommt, die Augen öffnet, sieht er im Schlamm des Grundes einen wunderbaren goldenen Ring, der dort versunken ist. Er greift nach diesem Ring, er nimmt ihn hinaus, er schwimmt ans Ufer, kraxelt hinaus und bewundert diesen wunderbaren, schönen, goldigen Ring. Es dauert nicht lange, da kommt sein Freund herzu und gemeinsam bestaunen sie diesen gewaltigen Ring. Sie sind fasziniert von dieser Schönheit. Sie sind gefangen, sie sind ganz im Bann dieses Ringes. Und es dauert nicht lang, da sagt der zweite Freund, gib mir den Ring, ich habe heute Geburtstag, ich habe Anspruch auf diesen Ring. Und der erste sagt natürlich, nein, ich habe ihn gefunden, das ist mein Ring. Und so ergibt ein Wort das andere, sie beginnen sich zu raufen und es endet damit, dass der eine Freund, jener, der Geburtstag hat, denjenigen, der den Ring gefunden hat, erwürgt. Zwei Freunde, sie hatten es gut miteinander, es war ein gemütlicher Sommernachmittag. Ein paar Minuten später ist der eine zum Mörder geworden und der andere ist tot. Einige haben es vielleicht gemerkt, das ist der Beginn des dritten Filmes Herr der Ringe. So wird erzählt, wie dieser Ring überhaupt ins Spiel kam, dort in diesem Auenland. Diese Sequenz zeigt meines Erachtens sehr gut auf, wie schnell das aus guter Freundschaft tiefe Feindschaft werden kann. Im Film wird das Ganze nachher natürlich der Macht des Ringes zugeschrieben, aber ich glaube, es ist vielmehr die Macht der Sünde, die wir genauso erleben, auch in dieser Welt. Mit dieser Geschichte möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen zur Predigt «Beseitige den Mörder in dir». Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diesen Titel lest? Werner hat es schon angesprochen, der Mörder in mir, wieso Mörder? Ich bin doch kein Mörder und diese Fliegennerven sowieso, da bin ich doch kein Mörder deswegen. Ihr habt bestimmt gemerkt, heute geht es ums sechste Gebot, du sollst nicht töten. Vielleicht bist du selber schon einmal Zeuge eines Mordes geworden. Vielleicht bist du selber betroffen, weil jemand aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie, auf tragische Art und Weise durch einen Gewaltakt aus dem Leben gerissen wurde. Wahrscheinlicher aber hattest du noch nie eine Begegnung mit einem solchen Gewaltakt. Wir in der Schweiz sind da ziemlich verwöhnt. Mord und Totschlag ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir dadurch sterben. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir Probleme mit dem Herzen kriegen und so unseren Geist abgeben. Aber wenn wir weltweite Statistiken beachten, ist Mord und Totschlag Todesursache Nummer 1. Weltweit gesehen ist es am wahrscheinlichsten, dass ein Mensch umgebracht wird durch einen anderen Menschen. Wir sehen das auch, wenn wir in die Zeitung sehen, auch bei uns, tagtäglich fast, kriegen wir ein Zeugnis davon, wie es um diese Welt bestellt ist. Ich wollte gestern Abend schnell in 20 Minuten nachschauen, ob die Schweiz doch noch gewonnen hat. Sie hat gewonnen, aber auf was ich hinaus will, sind diese zwei Schlagzeilen da unten. Auf der Titelseite, Studentin von Männern vergewaltigt, tot. Und die zweite, gleich nebenan, 22-jähriger tot im Treppenhaus aufgefunden. Sein Bruder, 16-jährig, wurde verhaftet. Er ist der Tatverdächtige. So ist es um unsere Welt bestellt. Und das Thema Mord und Totschlag ist nicht etwa nur ein Problem der Moderne oder der Postmoderne. Es war genauso ein Problem seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Wer in der Bibel etwas bewandert ist, wer die Bibel kennt, der weiß, schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte wird uns der erste Mord geschildert. Es dauert nicht lange, im dritten Kapitel der Bibel lesen wir, wie die Menschen in Sünde geraten, der Sündenfall. Und im vierten Kapitel lesen wir, wie Kain, der dritte Mensch, der gelebt hat, den vierten Menschen, Abel, erschlägt. Die zweite Sünde, von der uns die Bibel berichtet, ist ein Mord. Irgendwie scheint dieses Problem also in uns Menschen drin zu sein. Es ist etwas, was seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte ein Problem ist. Bis heute haben wir keine Lösung für dieses Problem gefunden. Und entsprechend ist es auch kein Wunder, dass dieser Punkt im sechsten Gebot geregelt wird, dass Gott etwas dazu sagt. Und darum steht in 2. Mose 10, Vers 13, du sollst nicht töten. Vielleicht geht es euch wie mir. Oft, wenn ich die 10 Gebote gelesen habe, kam ich zu diesem Gebot, habe es gelesen und ich bin sogleich weitergegangen, weil es hat mich nicht betroffen. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Und ich habe auch noch nie erlebt, wie jemand umgebracht wurde. Vielleicht geht es euch ähnlich. Ich bin aber doch sicher, dass uns dieses Gebot alle betrifft, wenn wir etwas tiefer graben. Wenn wir dem etwas mehr nachgehen, werden wir merken, es betrifft uns jeden Einzelnen ganz persönlich. Wir könnten jetzt beginnen, darüber zu diskutieren, über dieses Gebot. Und ich bin sicher, es ginge nicht lange, dann käme jemand von euch nach vorne und würde sagen, Benni, bist du sicher, dass das ganz korrekt übersetzt ist? Müsste man nicht eher sagen, du sollst nicht morden? Würde das nicht eher dem hebräischen Grundtext entsprechen? Und ich würde dann sagen, du hast recht und du hast auch nicht recht. Zum einen ist es so, dass im Hebräischen verschiedene Worte bestehen, um auszudrücken, dass jemand getötet wird. Genauso wie bei uns, da gibt es auch Töten, Totschlagen, Morden, es gibt verschiedene Begriffe. Genauso im Hebräischen. Und wenn wir diese Begriffe vom Hebräischen in Bezug zueinander setzen, ist hier tatsächlich ein Begriff gebraucht, der viel eher Richtung Morden geht. Es wäre von dem her korrekter übersetzt, denn es wird ganz klar, hier geht es darum, dass ein Mensch das Leben eines anderen Menschen auslöscht, mutwillig auslöscht, ihn kaputt macht. Das Problem ist, wenn es so übersetzt wird, dann kommen ganz abstruse Theorien auf. Es gibt christliche Gruppierungen, die berufen sich auf dieses Gebot und argumentieren damit, dass es nicht richtig ist, dass Christen Fleisch essen. Es ist nicht richtig, dass Tiere getötet werden, denn es steht, du sollst nicht töten. Sie argumentieren mit dieser Stelle, es ist nicht richtig, Militärdienst zu leisten, denn du sollst nicht töten. Sie argumentieren mit dieser Stelle, es ist nicht richtig, dass ein Staat die Todesstrafe hat und durchsetzt, denn du sollst nicht töten. Wenn wir aber die Bibel nachher im gesamtbiblischen Kontext anschauen, dann sehen wir, dass Gott selbst durchaus Situationen erlaubt hat, ja sogar geboten hat, wo Menschen andere Menschen töten sollen oder dürfen. So zum Beispiel die Todesstrafe. Zumindest im alttestamentlichen Kontext sehen wir ganz klar, dass Gott die Todesstrafe sogar geboten hat. Es gibt Vergehen, es gibt Verbrechen, wo Gott sagt, und diese Menschen sollen aus eurer Mitte ausgerottet werden. Es gibt Stellen, wo Gott ganz klar erlaubt, ein Staat soll eine Armee haben. Er darf eine Armee haben, er darf sich zur Wehr setzen. Armeedienst ist vom Alten Testament her zumindest ganz sicher begründet nicht falsch. Wir sehen auch, dass es nicht falsch ist, sich zur Wehr zu setzen. Wenn ich angegriffen werde, bedroht werde an Leib und Leben, darf ich mich zur Wehr setzen. Und es kann sein, dass dadurch der andere zu Tode kommt. Und somit sehen wir, es ist also nicht ganz richtig übersetzt, wenn wir sagen, du sollst nicht töten und damit einfach pauschalisieren. Auch Tiere, Gott hat ganz klar geboten, es müssen Tiere sterben als Opfer. Und er hat ganz klar erlaubt, wir dürfen Tiere essen. Es ist aber auch so, dass es nachher, wenn wir sagen, du sollst nicht morden, irgendwie auch wieder nicht ganz stimmt. Für unser Verständnis nämlich heute ist Mord etwas sehr Spezifisches. Mein Beispiel zu Beginn, diese zwei Männer, diese zwei Freunde, wo der eine den anderen erwürgt hat. Ich glaube, wenn dieser Mann vor Gericht gestellt worden wäre, er würde nicht als Mörder verurteilt. Wahrscheinlich würde von seinem Anwalt geltend gemacht werden, dass das eine Situation war, wo sie sich aufgewiegelt haben. Ein Wort gab das andere, ein Schlag gab den anderen, es war eine Handlung im Affekt. Dieser Mann hat diese Tat nicht von langer Hand geplant, es war ein Totschlag. Und wahrscheinlich nach heutigem Recht würde er zum Totschläger verurteilt werden und nicht zum Mörder. Wenn wir aber die Bibel anschauen, die Bibel macht hier keinen Unterschied zwischen einem Totschläger und einem Mörder. Wir heute machen das. Für uns ist ein Mörder, so nach unserem Verständnis, so ein brutaler Typ. Mit der Waffe unter dem Kopfkissen, jederzeit bereit zu schießen, er legt jemanden über den Haufen, ohne dass er groß überlegt, kaltblütig, herzlos. Aber ein Totschläger ist, ja, er hat zwar schon etwas Dummes, etwas Schlechtes getan, aber es ist halt passiert, er kannte ja gar nicht so viel dafür, überspitzt dargestellt. Die Bibel wirft beide zusammen in den gleichen Topf, wenn wir andere Stellen im Gesetz von Mose nachschlagen. Die Bibel sagt, sowohl der Mörder wie auch der Totschläger haben Blutschuld auf sich geladen. Das bedeutet, sie haben mit ihren Händen unschuldiges Blut vergossen. Und das bedeutet, dass wiederum ein Verwandter des Opfers kommen darf und den Täter ebenfalls umbringen darf. Dann nennt man die Blutrache, Bluträcher. Man muss aber auch sagen, die Israeliten hatten sogenannte Freistädte. Also ein Täter, ein Mörder oder ein Totschläger, der konnte in diese Freistädte flüchten und dort wurde er vor ein ordentliches Gericht gestellt, damit die Blutrache nicht einfach überhand nimmt und jeder den anderen ausrottet und ganze Familienclans verschwinden. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Sogar der Mensch, welcher durch Leichtfertigkeit dazu beiträgt, dass ein anderer Mensch ums Leben kommt, wird ebenfalls als Mörder betitelt. Zum Beispiel 5. Mose 22 lesen wir, wenn du ein neues Haus baust, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn irgendjemand von ihm herabfällt. Wieder dieses Wort Blutschuld. Wenn es jemand versäumt, ein Geländer ums Hausdach zu machen, die Israeliten hatten Flachdächer, sie hielten sich dort oben auf, wenn jemand runterfällt, weil kein Geländer dort war, dann lädt der Hausbesitzer Blutschuld auf sich. Genauso wie auch ein Mörder und ein Totschläger Blutschuld auf sich laden. Heute nennen wir das nach unserer Rechtsprechung fahrlässige Tötung. Wenn wir das auf heute übertragen, immer wieder in der Zeitung Raserei. Zumeist junge Lenker, die ihr Auto zu schnell durch die Straßen lenken und dabei Unschuldige verletzen, vielleicht sogar töten. Das ist fahrlässige Tötung, vielleicht auch grob fahrlässige Tötung. Diese Leute wären nach alttestamentlicher Rechtsprechung zum Tode verurteilt worden. Also das sechste Gebot fasst schlussendlich diese drei Punkte, was wir heute sehr unterscheiden, zusammen und beurteilt alles genau gleich. Und ich weiß nicht, was das in dir auslöst. Wir sind alle geprägt von der heutigen Zeit und vielleicht denken wir, das ist ja unfair. Da muss man doch einen Unterschied machen. Und mir ist dabei bei der Vorbereitung aufgefallen, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir sind geprägt von unserer Rechtsprechung. Für uns ist normal, Mord und Totschlag ist nicht dasselbe. Und somit gewichten wir das anders. Aber das ist einfach im Schweizerischen Zivilgesetzbuch anders verankert. Aber von der biblischen Sicht her ist das nicht dasselbe. Ich denke, ein klassisches Beispiel dafür ist sicher auch die Frage der Fristenlösung, die Abtreibung. Vor 11 Jahren, als darüber abgestimmt wurde, gingen die Wellen hoch. Die Christen sind aufgestanden, sie haben dagegen argumentiert, das ist nicht richtig, das ist Mord, ein Kind umzubringen, das noch nicht auf der Welt ist, also auch wenn es auf der Welt wäre. Und trotzdem haben es die Schweizer angenommen mit überwältigender Mehrheit. Und heute reden die wenigsten noch davon. Ich denke schon, die meisten Christen sind noch überzeugt, das ist falsch, das ist Mord, ein Kind abzutreiben. Aber ich glaube, es kann sein, dass in mehreren Jahren, Jahrzehnten, das so verankert ist in unserer Gesellschaft, es ist einfach normal, Man darf per Gesetz ein Kind abtreiben bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Und es ist für alle normal, das ist kein Mord. Aber die Bibel sieht das anders. Und es ist mir wichtig geworden zu sehen, die Bibel hat andere ethische und moralische Wertvorstellungen und Grenzen, als wir das in unserer heutigen Rechtsprechung haben. Und uns muss das bewusst sein, dass wir anders geprägt sind, als die Bibel uns prägen möchte. Und entsprechend finde ich es so wichtig, dass wir uns von der Bibel prägen lassen. Dass uns von der Bibel her, von Gott her gezeigt wird, was ist dann Schuld und was ist nicht Schuld. Was ist schlecht, was ist nicht schlecht. Genau aus dem Aspekt heraus, wir sind alle Kinder unserer Zeit und lassen uns prägen. Und entsprechend soll auch Gott uns prägen können. Denn es hat einen Grund, dass die Bibel all das in einen Topf wirft. Und Gott begründet das und sagt ganz klar, warum er das nicht möchte. Schon ziemlich zu Beginn sagt er nämlich zu Noah, was das Problem dabei ist. Nach der Sintflut spricht Gott zu Noah und sagt zu ihm, in 1. Mose 9, 5 bis 6, jeder, der einen Mensch tötet, ob Tier oder Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Gott, der Allmächtige, hat den Menschen geschaffen nach seinem Vorbild. Und das ist nicht nur eine Floskel aus der Schöpfungsgeschichte heraus. Das ist der Wert des menschlichen Lebens. Daraus, aus seiner Herkunft, bezieht das menschliche Leben seinen Wert. Der Mensch ist als Ebenbild von Gott geschaffen. Gott ist das Vorbild für die Schöpfung Mensch. Das macht den Menschen so wunderbar. Das macht das Leben des Menschen so wundervoll, so einzigartig. Das hebt ihn aus der ganzen Schöpfung heraus. Darum ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Er ist der Einzige, das einzige Lebewesen, das im Bilde Gottes geschaffen ist. Und Gott sagt hier, das ist es, was ihm seinen Wert gibt. Und darum darf niemand, kein Tier und kein Mensch, einem Menschen das Leben wegnehmen. Das ist nicht richtig, denn der Mensch ist besonders wertvoll. Das ist die Begründung, die Gott hier gibt. Und er ist ganz drastisch in seinen Maßnahmen und er sagt, wer das nicht für wert erachtet, wer trotzdem einen Menschen umbringt, der soll selber umgebracht werden. Oder etwas salopp gesagt, wenn du es nicht für wert erachtest, das Leben des Menschen, dann hat dein Leben auch keinen Wert mehr, es ist verspielt. Das Leben des Menschen ist wertvoll und soll geschützt werden. Und auf dieser Grundlage möchte ich nun den Blick ins Neue Testament schwenken. Denn Jesus nimmt das sechste Gebot im Neuen Testament auf, in der Bergpredigt, in Matthäus 5, und er geht genauer darauf ein. Und ich denke, spätestens, wenn wir in Matthäus 5 sind, bekommt das sechste Gebot für uns einen Lebensbezug. Es wird ganz praktisch für uns. Matthäus 5, Verse 21 bis 22, dort sagt Jesus, ich lese es lieber gleich aus der Bibel, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. In Israel gab es zur Zeit von Jesus sehr wenig Morde, sehr wenig Gewalttaten, genau aufgrund dieser harten Rechtsprechung, die wir vorher gesehen haben. Und ich denke, dass die Israeliten, besonders die Pharisäer und Schriftgelehrten, auch ein Stück weit stolz darauf waren. Bei uns in Israel lebt es sich gut, da hat es wenig Gewalt. Man könnte sagen, es war kein Wunderpunkt von Israel. Umso erstaunlicher ist es, dass Jesus genau diesen Punkt aufgreift. Es ist nämlich das erste Gebot, das Jesus angeht in seiner Bergpredigt, das erste Gebot, das er erläutert. Es ist so, als ob er sagen wollte, ihr seid stolz darauf, dass es wenig Gewalt, wenig Mord und Totschlag gibt bei euch. Dann denkt doch mal darüber nach, worin denn die Gewalt ihren Ursprung hat. Und dazu bringt er drei Beispiele, die sich in ihrer Heftigkeit immer steigern. Und ich denke, uns Schweizern geht es doch etwas ähnlich. Uns Christen sowieso. Mord und Totschlag hat keinen Platz in unserem Leben oder nur sehr selten einen Platz. Und vielleicht denken wir genauso wie die Juden damals und sind stolz darauf, dass in unseren Kreisen nicht so viel Gewalt geschieht. Und genau da treffen uns die Worte von Jesus genau gleich, wenn er sagt, überleg doch mal, woher die ganze Gewalt kommt. Wo hat sie ihren Ursprung? Jesus bringt diese drei Beispiele. Er sagt als erstes, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und damit stellt er den Bezug her zum sechsten Gebot. Er nimmt ja die Frage auf und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, jeder, der ein Mörder ist, der gehört vor Gericht. Das ist so überliefert, das lesen wir so. Und er sagt, Leute, nicht nur wer einen Mord begeht, gehört vor Gericht. Es beginnt schon dort, wo du auf deinen Bruder zornig bist. Bereits dann gehörst du vor Gericht. Dieselbe Konsequenz. Schon nur wenn du zornig bist auf deinen Bruder, gehörst du vor Gericht. Er steigert das Ganze und sagt, wenn du dann sogar Dummkopf zu deinem Bruder sagst. Das Wort Raka ist das. Das wird oft gar nicht übersetzt. Es ist ein umgangssprachliches Wort für damals. Heute könnte man vielleicht sagen, du Depp oder du Esel. Also es ist etwas, ja, nicht sehr Schlimmes, würde ich jetzt mal sagen. Etwas, was uns auch relativ schnell über die Lippen rutschen könnte. Und er sagt, sollte das jemand zu seinem Bruder sagen, dann braucht er gar nicht mehr vor Gericht zu gehen. Dann kann er gleich direkt vor den Hohen Rat. Dann kann er direkt vor das Bundesgericht in Lausanne gehen, denn es hat keinen Sinn mehr, vor das Gericht zu kommen. Also die Strafe oder die Konsequenz ist sofort schärfer. Und als drittes sagt er, wer zu seinem Bruder und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das Wort, was hier mit Idiot übersetzt ist, ist schwierig zu übersetzen. Man ist sich nicht ganz einig, was es bedeutet. Was aber klar ist, es ist ungemein schärfer formuliert als der Dummkopf vom zweiten Beispiel. Und ich weiß nicht, ob in unserem Sprachgebrauch Idiot genug scharf ist, um auszudrücken, was Jesus hier meint. Ihr kennt sicher viele Schimpfwörter, die schlimmer sind als Idiot oder du Depp oder du Trottel. Könnt euch selber eines aussuchen. Und Jesus sagt, wer seinen Bruder mit einem solchen Wort verletzt, bezeichnet, der braucht auch nicht mehr vor den Hohen Rat zu kommen, der kann direkt ins Feuer der Hölle, der gehört dorthin. Und ich denke, vorher war dieses Thema, du sollst nicht töten, ziemlich weit weg von uns. Mir geht es zumindest so. Und jetzt, wenn ich das lese, dann kommt das Thema so nah an mich ran. Gestern Morgen, als ich in die Gemeinde kam, wollte ich noch etwas aufräumen, habe nach dem Radix vom Freitagabend etwas vergessen in der Kinderhütte, wollte zur Tür hinein, habe mir fast den Kopf eingestoßen, weil die Sicherheitskette vorgespannt war. Und das Erste, was mir über die Lippen kam, war, ach, ihr Deppen. Ich wusste nicht mal, wer es war. Ich ging davon aus, es waren Leute vom Radix, die sich einen Spaß gemacht haben. Die Kette, wahrscheinlich war es Tobias, so wie er lacht. Genau. Und das war meine erste Äußerung. Ich war geärgert, weil ich nun den Umweg machen musste, außenrum über die Fischli. Es ist ja ein immenser Umweg und mein Kopf hat ja überhaupt nicht geschmerzt, aber ich habe mich genervt. So schnell bezeichnen wir jemanden als einen Deppen. Oder vielleicht noch schlimmer. Und ich glaube, es betrifft uns alle, wahrscheinlich sogar im dritten Punkt. Wahrscheinlich würden die meisten von uns, wenn das 1:1 direkt sofort umgesetzt würde, würde jeder von uns im Feuer der Hölle schmoren, wenn wir das wortwörtlich nehmen und 1:1 auf unser Leben anwenden. Jesus nimmt hier ganz bewusst den Bruder als Beispiel. Ein Bruder, das ist eine mir nahestehende Person. In der Regel bin ich mit meinem Bruder zusammen aufgewachsen, wenn ich von einem leiblichen Bruder ausgehe, von meiner Familie. Das sind Menschen, die ich durch und durch kenne. Das sind die Menschen, wo ich Leben teile. Das sind die Menschen, die mich am meisten nerven. Vielleicht ist es auch ein geistlicher Bruder. Auch wir haben Gemeinschaft, auch wir nerven einander, gell, Tobias? Und das ist doch genau der Ort, wo die Wut ihren Ursprung hat. Im Umgang, im Kontakt miteinander. Dort werden wir auf die Palme gebracht. Dort werden wir zornig. Und Jesus sagt, schaut her, das ist genau der Punkt. In euren Gedanken, in euren Emotionen, in euren Gefühlen, dort beginnst du ein Mörder zu sein. Denn die ganze Gewalt, die wir erleben auf dieser Welt, hat ihren Ursprung in unkontrollierten Aggressionen, in Wut und Zorn, der sich irgendwann entlädt und dann ist die Faust zuvorderst. Das Tragische ist, dass wir das genau so eins zu eins jeden Tag erleben. Ich mag mich erinnern, zu Beginn von Mai habe ich die Zeitung aufgeschlagen und dort war zu lesen, dass ein 17-jähriger Torhüter aus der USA, Amateurliga, eine gelbe Karte kassiert hat. Und er wurde so zornig über diese gelbe Karte, er ging auf den Schiedsrichter zu, von der Seite, er konnte ihn nicht kommen sehen und schlug ihm ins Gesicht. Der Schiedsrichter ist 7 Tage später an einer Hirnschwellung gestorben. Und es ist nicht das erste Ereignis in dieser Art und Weise. Vor einem halben Jahr, Anfang Dezember letzten Jahres, haben 5 15- bis 16-jährige Fußballer, Juniorliga in Holland, einen Linienrichter verprügelt, weil er abseits gepfiffen hat. Er ist ebenfalls nach mehreren Tagen gestorben. Unkontrollierte Wut, unkontrollierter Hass, der sich entlädt. Wir lesen von Kondukteuren in unserer Bahn, die zusammengeschlagen werden, weil sie jemanden büßen. Wir lesen im Moment fast täglich von Gewaltakten, Demonstrationen überall auf der Welt, weil Menschen wütend sind über ihre Politiker, weil sie wütend sind über die Politik, die ihre Chefs betreiben. Sie zünden Autos an, sie bringen Menschen um, es eskaliert. Menschen wissen nicht, wie sie mit ihrem Zorn, mit ihrer Wut umgehen sollen. Und entsprechend wird meistens einfach mal geschluckt. Meistens fressen wir es einfach mal in uns hinein. Und irgendwann geht es nicht mehr. Es ist einfach voll. Einige mögen mehr schlucken, andere mögen weniger schlucken und irgendwann kommt es aus uns heraus. Und dann schlagen wir rein. Dann kommen die Wörter raus, die wir gar nicht sagen wollen. Und schlussendlich führt es dazu, dass Menschen umgebracht werden, dass Menschen getötet werden. Wie können wir mit unserem Hass, mit unserem Zorn umgehen? Oder wir können auch sagen, genau dieser Zorn, das ist ja der Mörder in uns. Wie beseitige ich nun, da haben sich Folien verdoppelt, wie beseitige ich nun den Mörder in mir? Wie kann ich diesem Zorn begegnen? Und ich bin da einmal mehr begeistert von der Bibel, die uns wunderbare Mittel zur Verfügung stellt. Wir als Christen haben ein wunderbares Werkzeug in der Bibel, das uns aufzeigt, wie können wir mit diesen Gedanken, mit diesen Emotionen umgehen. Wie können wir diesen Mörder in uns beseitigen? Und ich bin begeistert davon, wie Gott auf Kain einging. Der erste Mörder der Menschheitsgeschichte. Weiß jemand von euch, was Gott zu Kain gesagt hat? Genau, ist aber nicht der erste Satz, das war der zweite Satz. Wie? Nein. Die erste Frage, die Gott ihm stellt, zumindest bei mir in der Bibel, vielleicht ist es bei euch anders übersetzt, das ist ja immer auch noch möglich, dort steht: Kain, warum bist du zornig? Warum bist du zornig? Und das finde ich eine ganz interessante Frage. Gehen wir davon aus, Kain wäre auf diese Frage eingegangen. Er hätte sich überlegt, Moment mal, warum bin ich eigentlich zornig auf meinen Bruder? Er hätte sagen müssen, ich bin zornig auf meinen Bruder, weil sein Opfer von dir, Gott, angenommen wird. Warum steigt sein Rauch bei ihm grad hoch und bei mir bleibt er am Boden? Warum nimmst du mein Opfer nicht an? Und er hätte eingestehen müssen, dass der Fehler eben bei sich selbst liegt. Er hatte irgendeinen Fehler in seinem Leben, wir lesen nicht was, es gibt Spekulationen darüber, aber er hatte Schuld oder Fehler in seinem Leben, dass Gott sein Opfer nicht angenommen hat. Und er wurde darüber zornig. Und wer musste büßen dafür? Abel. Obwohl Abel nichts falsch gemacht hatte, denn sein Opfer wurde von Gott angenommen. Warum bist du zornig? Ich denke, wenn wir uns diese Frage stellen würden, wenn wir zornig sind, würden wir uns oft dabei ertappen, dass wir eigentlich selber schuld sind. Dieser Torwart, der den Schiedsrichter angegriffen hat, wenn er sich gefragt hätte, warum bin ich zornig, hätte er sich eingestehen müssen, ich habe gefault, ich habe eine gelbe Karte bekommen, ich bin selber schuld, wenn schon kann ich mir eine selber reinhauen. Der Schiedsrichter konnte nichts dafür. Wenn ich wütend bin, ärgerlich bin über Sarah, kommt sehr selten vor. Ich bin sehr liebenswert und langmütig zum Zorn. Aber es kommt ab und zu vor, dass sie mich ärgert. Und wenn ich mir dann überlege, warum, Benny, bist du jetzt zornig? Meistens hat es keine Berechtigung. Oder meistens trage ich zumindest Mitschuld daran, dass ich zornig geworden bin. Denn vielleicht habe ich nicht gut kommuniziert, sie hat mich falsch verstanden, wir haben aneinander vorbeigeredet, ich habe mich falsch verhalten, ich habe andere Signale ausgesendet. In der Regel tragen wir meistens selber eine Schuld dazu, wenn wir zornig werden. Und darum die Regel Nummer 1, nicht weil sie die wichtigste ist, sondern weil sie die erste ist in der Bibel, sieh genauer hin. Sieh genauer hin, was ist die Ursache für den Zorn in deiner Brust? In eine ganz ähnliche Richtung geht auch Epheser 4, Vers 26. Wir sind im Hauskreis letzthin darüber gestoßen, haben darüber diskutiert. Und dort steht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und auch da der erste Satz, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Das heißt mit anderen Worten, komm runter. Sündige nicht, sondern komm auf eine Verstandesebene zurück. Werde zuerst mal wieder kühl. Überlege dir, was ist geschehen. Man könnte auch wieder fragen, warum bist du zornig? Nicht gleich zur Faust greifen oder zum Messer oder zum Mundwerk. Erstmal überlegen, nicht sündig werden. Und nachher das Zweite, legt euren Zorn ab. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit unserer Gesellschaft. Legt euren Zorn ab. Wie können wir den Zorn ablegen? Ich glaube, das ist etwas, was fast nicht möglich ist, wenn wir Jesus nicht kennen. Schlussendlich ist es Jesus, der uns durch den Heiligen Geist hilft, Zorn in unserem Leben abzulegen. Und hier gleich noch der Tipp, tut es am besten, bevor die Sonne untergeht. Ich sage dann immer, wenn es nach 6 oder 7 Uhr abends ist, ist die Sonne schon untergegangen, habe ich nochmals 24 Stunden. Aber das ist so wie ein Richtwert, der uns helfen kann. Lass den Zorn in deiner Brust nicht anschwellen, denn er wird dich verzehren. Bereinige es so schnell wie möglich. Das Mittel, das die Bibel kennt, um Zorn abzulegen, ist Vergebung. Und das ist das Letzte, wo ich heute noch darauf eingehen möchte, Vergebung. Es ist ein wunderbares Mittel, dass der Zorn aus unserem Leben verschwinden kann. Wir haben vorher gesehen, meist sind wir mitschuldig daran, dass wir zornig sind. Und dadurch, dass Jesus mir vergibt, kann ich um Vergebung bitten dafür, dass ich zornig geworden bin. Vielleicht habe ich bereits dreingeschlagen, vielleicht habe ich bereits dumme Dinge gesagt. Ich kann Gott um Vergebung bitten und er vergibt mir. Er macht mich wieder rein. Er will meinen Zorn stillen. Er will mich abkühlen. Ich darf diese Vergebung in Anspruch nehmen. Ich darf ihm auch sagen, dass ich wütend bin. Ich kann meinen Zorn bei ihm ablegen. Und aus dem heraus habe ich auch die Kraft, meinem Nächsten zu vergeben. Es gibt ja durchaus Situationen, wo ich mich oder wo der andere sich an mir versündigt und ich ein Stück weit zu Recht wütend bin. Ich muss so sagen, ich habe gute Gründe, wütend zu sein. Ob ich das Recht dazu habe, möchte ich nicht behaupten. Aber Gott gibt mir die Kraft, durch seinen Heiligen Geist dieser Person zu vergeben. Denn das Problem ist, der Zorn, den ich in mir spüre, verzehrt nicht die andere Person, er verzehrt mich. Aber ich darf dieser Person vergeben. Ich darf sagen, diese Person hat sich an mir verschuldigt, aber ich vergebe ihr. Und so kann Gott den Zorn aus meinem Herzen wegnehmen. Vergebung als Mittel, um Zorn abzulegen. Bring es in Ordnung. Vielleicht ist es sogar dran, auf eine Person zuzugehen, mit ihr darüber zu sprechen, aber sicher nicht in dem Moment, wo mein Zorn in den höchsten Wallungen ist und ich heißblütig bin. Aber nachdem ich dieser Person vergeben konnte, den Zorn abgelegt habe, das Gespräch suchen und mitteilen, hey du, das hat mich verletzt. Können wir da einen Weg finden, wie wir zukünftig anders miteinander umgehen können? Und ich merke gerade, ich habe nicht die Wahrheit gesagt, es kommt noch ein Punkt. Es war der zweitletzte Punkt. Denn Jesus selber zeigt uns noch einen dritten Weg auf, wie wir verhindern können, dass Zorn aufkommt oder wie wir helfen können, Zorn abzulegen. Und zwar in der Bergpredigt, anschließend an die Verse, die wir schon gelesen haben, Matthäus 5, 23 bis 24. Dort sagt er nämlich, wenn du also eine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Und ich finde es sehr interessant, die beiden Punkte, die Jesus hier noch ins Spiel bringt. Zum einen benutzt er eine Situation, die jeder Jude kennt. Die Juden kamen, wenn möglich, gegen die dreimal oder mehrmal im Jahr nach Jerusalem, um dort zu opfern. Und dieser Moment, den Jesus beschreibt, wenn du deine Gabe zum Altar bringst, da war schon ein ganzes Prozedere durchgespielt. Und das war der letzte Moment, bevor ein Jude sein Opfertier dem Priester zur Opferung übergab. Und Jesus sagt, wenn du auf dem Weg bist, das Lamm zu übergeben, und dir in den Sinn kommt, da ist noch ein Bruder, der hat etwas gegen mich, dann lass alles stehen und liegen. Fahr nicht weiter mit dem Opfer, geh hin zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Oder mit anderen Worten, Gott zu ehren ist doch etwas Wichtiges. Das soll unser Lebensinhalt sein. Aber wie könnte ich Gott ehren, in diesem Fall mit einem Opfer, wenn mein Bruder auf mich zornig sein könnte? Also lass das Opfer sein und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Das hat höchste Priorität, die Einheit unter uns Geschwistern. Geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Also zum einen die Priorität, wie wichtig das ist, und zum anderen, finde ich es interessant, es steht nicht, wenn du zornig auf deinen Bruder bist, geh hin, sondern es steht, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat. Also ich selber fühle mich pudelwohl, ich möchte opfern gehen und da fällt mir ein, Moment mal, ich habe heute Morgen etwas sehr Dummes gesagt. Und aufgrund der Reaktion habe ich gemerkt, dass es ihn verletzt hat. Wahrscheinlich ist er jetzt wütend auf mich. Es ist an mir, proaktiv zu handeln und auf meinen Bruder zuzugehen und mich zu versöhnen mit ihm. Und ich denke, das ist etwas, was uns zutiefst widerstrebt. Wir sagen oft, wenn der andere ein Problem mit mir hat, dann kann er doch auf mich zukommen. Er hat ja das Problem. Ich habe nichts falsch gemacht. Er soll seinen Zorn ablegen. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Du bist verantwortlich, auf deinen Bruder zuzugehen. Sobald du merkst, dass dein Bruder wütend über dich ist, hast du die Verantwortung, auf ihn zuzugehen und dich mit ihm zu versöhnen. Also man kann sagen, du bist verantwortlich oder ein Mithelfer darin, dass dein Bruder seinen Zorn ablegen kann, weil du von dir her kommst, weil du ihm signalisierst, ich habe gemerkt, ich habe dich verletzt, ich habe dich verärgert, es tut mir leid, ich möchte mich mit dir versöhnen. Und es wird dem anderen helfen, dass er dir vergeben kann, dass er seinen Zorn definitiv ablegen kann. Wir haben gesehen, der Wert des menschlichen Lebens ist darin begründet, dass es die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegelt, dass wir nach dem Vorbild Gottes gemacht sind. Und dementsprechend will Gott nicht, dass Menschen getötet werden. Er will auch nicht, dass Menschen, ich sage jetzt mal, seelisch getötet werden, dass sie fertig gemacht werden, dass wir sie verletzen, denn sie sind seine Geschöpfe, sie sind die Krone der Schöpfung. Das Leben des Menschen ist geschützt. Und Jesus zeigt auf, wo die Ursache für das Mörderproblem in uns ist. Es ist der Zorn, es sind unkontrollierte Aggressionen, Wut und Hass, die plötzlich aus uns herauskommen. Und er ruft uns dazu auf, bereits diese Emotionen zu kontrollieren. Das ist überhaupt nicht im Trend dieser Gesellschaft. Emotionen, besonders Hass und Wut, werden rausgeschrien, es werden Dinge kaputt gemacht. Aber wir Menschen unterscheiden, oder wir Christen unterscheiden uns hier in diesem Punkt von der Menschheit. Wir werden dazu aufgerufen, unseren Zorn abzulegen. Und es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, das schaffen wir nicht alleine. Wir können es nur schaffen durch die Kraft, die Gott uns schenkt durch seinen Heiligen Geist. Und ich möchte deshalb zum Schluss dieses Gottesdienstes, bevor dann die Band noch abschließen wird, ich weiß nicht, ob du auch noch was zu sagen hast, möchte ich einfach auch beten für uns, dass wir den Mut und die Kraft haben, dies in Anspruch zu nehmen, dies auszuleben. Wir sind herausgefordert, den Mörder in uns zu beseitigen. Vielleicht könnten wir auch sagen, den potenziellen Mörder in uns zu beseitigen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, wo du ganz klar und schonungslos zu uns bist, wo du uns Dinge vor Augen führst, die wir oft nicht verstehen oder die uns komisch vorkommen im ersten Moment. Aber wenn wir nachforschen, wenn wir antworten wollen, du gibst sie uns, wir dürfen Klarheit bekommen. Und gerade in diesem Punkt, wenn es um Verletzungen, um Wut, um Zorn geht, sind wir so darauf angewiesen, dass du uns nicht nur Erkenntnis schenkst, sondern auch deine Kraft und deine Weisheit, damit umzugehen. Und ich bitte dich für jedes Einzelne hier drin, dass wir das erleben dürfen, wie du uns erfüllst mit dieser Kraft in deinem Heiligen Geist, dass wir fähig sein dürfen, unseren Zorn abzulegen, dass wir frei sein dürfen von Zorn und dass wir in dieser Einheit untereinander leben dürfen, wie du das dir wünschst von uns. Ich danke dir, dürfen wir damit rechnen, dass du dieses Gebet erhörst, weil du uns diese Kraft geben willst. Amen.